Nora positioniert. Der Business-Podcast, in dem du Aha-Momente live miterlebst. Hier hörst du, wie kreative DienstleisterInnen und Selbstständige ihre echten Positionierungsherausforderungen direkt mit mir, Nora, angehen. Hallo, hallo. Willkommen zu einer neuen Folge von Nora positioniert. Diese Folge diesmal ist ein bisschen anders aufgebaut als sonst. Denn heute bringt keine Gästin ihr eigenes Business-Problem oder Business-Thema mit. Stattdessen hat sich eine Kollegin hier beworben. Gemeinsam tauchen wir in ein Thema ein, das immer wieder auftaucht. Personal Brand und PR. Zu Gast ist Julia Eismann. Sie ist PR-Beraterin und Kommunikationsstrategin. Und gemeinsam sprechen wir darüber, was Personal Brand eigentlich wirklich mit einem Business zu tun hat. Dafür denken wir uns in dieser Folge verschiedene Selbstständigenprofile aus und schauen gemeinsam drauf. Wir sprechen darüber, dass Personal Brand oft viel kleiner beginnt, als wir denken. Und wir relativieren auch ein bisschen diesen ganzen Lautstärkezwang da draußen. Denn nicht jede Selbstständigkeit braucht 100.000 Follower, nicht jede braucht eine riesige Bühne und nicht jede Form von Sichtbarkeit führt automatisch zu mehr Wirtschaftlichkeit. Es geht also in dieser Folge nicht darum, wie du dich möglichst perfekt inszenierst, sondern eher darum, wie sich Persönlichkeit, Angebote, Expertise, Wirtschaftlichkeit und Sichtbarkeit eigentlich gegenseitig beeinflussen. Und vielleicht auch darum zu verstehen, eine Personal Brand ist kein fertiges Ergebnis, sondern eher etwas, was mit dir mitwächst. Viel Spaß also mit dieser Folge. Hallo Julia, schön, dass du da bist. Ich freue mich richtig auf unser Experiment heute, denn ja, wir haben uns so ein paar Sachen überlegt und wollen da mal reinschauen, wie wir von unseren verschiedenen Seiten und Erfahrungen an verschiedene Ausgangssituationen rangehen. Und ich habe, was ich noch nie gemacht habe, mir etwas im Vorhinein überlegt, und zwar den möglichen Titel unserer Folge. Und mich würde interessieren, unabhängig davon, ob es am Ende wirklich der Titel wird, was du zu diesem Titel sagst und ob du diesem Titel zustimmst. Und zwar, der Titel lautet: Du bist keine Personal Brand, bis andere dich dazu machen.
Ja, das ist ein sehr schöner Einstieg, Nora, und ein ganz passender Titel. Erstmal danke, dass ich hier sein darf und wir uns austauschen über das Thema. Letzten Endes ist die Personal Brand ja auch eine Form von Marke. Und bei Marken sagt man ja immer, es geht um das, was andere sagen, wenn man selber gar nicht im Raum ist über die Marke. Und das macht die Marke eigentlich aus. Insofern hast du mit deinem Titel ziemlich ins Schwarze getroffen. Es geht ja letzten Endes darum, dass die anderen einen als Marke wahrnehmen und man nicht nur für sich selber sichtbar ist, denn das bringt einen ja nirgendwo hin, sondern man muss ja gesehen werden in seinen Eigenschaften, in seinen Wunderbarkeiten, die man mitbringt und in dem, was man am Tisch ergänzen kann.
Schönes Wort auch, Wunderbarkeiten. Das ist ja also ganz tolles Wort. Da sind wir, finde ich, direkt auch gleich bei dieser nächsten Problematik. Was ich sehe bei dem Thema Personal Brand ist vor allen Dingen dieses Personal, dass das manchmal sehr herausfordernd sein kann, ne? Und zu erkennen, was für Wunderbarkeiten man selbst hat, um die nach vorne zu stellen. Macht es mehr Sinn, am Anfang selbst zu entscheiden, welche Wunderbarkeiten man nach draußen bringen möchte? Oder ist es am Ende schon so, dass eigentlich die anderen entscheiden, was sie sehen und was sie dann nach vorne stellen, und dann entsteht plötzlich einfach eine Personal Brand?
Das spricht so ein bisschen, führt so ein bisschen auf das Thema Authentizität hin. Ich glaube, dass es langfristig Menschen einfach auffällt, wenn man versucht, etwas darzustellen, was man eigentlich gar nicht ist.
Oh, ja.
Also, ne, dieses, wenn ich nicht bei mir bin mit dem, was ich als Brand nach außen stelle, dann falle ich früher oder später den Leuten auf, weil es auf irgendeine Art unehrlich ist. Und meistens fliegt einem Unehrlichkeit um die Ohren. In der Persönlichkeitsstruktur sowieso, weil man es in irgendwelchen Details nachher doch nicht hält, was man mit diesem vermeintlich aufgesetzten Branding-Merkmal sich und den anderen zu versprechen versucht. Wenn man das einfach nicht lebt, weil man das nicht hergibt als Person, das wird auffallen. Und was aber auch oft ein Punkt ist, sich selber so stark in den Vordergrund zu stellen, zu sagen, ich kann, ich bin, ich habe erlebt und deshalb bin ich Expertin für, lässt oft den Nutzer der Skills, für die man gebucht werden möchte, wie auch immer, eigentlich zurück. Es geht ja nicht darum, dass ich so eine tolle Kartoffel bin, weil ich so eine herzzerreißende Katharsis auf meinem Weg zum Coaching, zur Coaching-Ausbildung zum Beispiel oder zur Fitnesstrainerin oder zum weiß ich nicht, hinter mich gebracht habe, sondern die Frage ist immer, was hat denn mein Kunde, mein Mandant, mein Klient, mein, wie auch immer ich ihn nennen möchte, davon? Und der wird ja nicht besser, weil es für mich mal schwer war, sondern der wird ja dadurch gut, weil ich kann, was ich kann und nicht, weil ich erlebt habe, was ich erlebt habe. Und das ist oft in so Erzählungen, Narrativen über Personal Brands ein Stück weit die Schwierigkeit, dass dieses eigene Erlebthaben so sehr in den Vordergrund rückt, dass bei den Kunden eigentlich diese Warum-Frage, warum, was hat es jetzt mit mir zu tun, nicht unbedingt beantwortet wird.
Ja, oh, du hast gerade super viele wichtige Sachen gesagt. Auf der einen Seite haben wir das Thema des Narrativs, was ja aus der eigentlich Literatur auch kommt und ja schon eine Form von konstruiert hat. Also es ist ja eine Konstruktion, der Autor, die Autorin konstruiert etwas und trotzdem braucht es im Marketing dieses Narrativ. Und da immer zu sehen, okay, fühlt sich das jetzt konstruiert an, was ich ganz selten bei Frauen sehe, aber ich sehe schon immer eher, dass sie sich viel Gedanken darüber machen, bin ich gerade authentisch oder bin ich es nicht. Und dann aber auch dieser andere Punkt, den ich fast noch wichtiger finde, ist, bringt das eigentlich gerade der Hörerin oder dem Hörer etwas, also dem Empfänger sozusagen oder dem potenziellen Kunden oder die Kundin. Das finde ich spannend, dass es oft in diesem, nee, anders, ich muss anders vorgehen. Ich habe in den letzten Jahren beobachtet, dass Menschen mehr nach draußen treten, die damit Schwierigkeiten hatten und das finde ich super. Und die tendieren dazu, sehr viel im Ich zu bleiben. Ne? Und weil es da so eine Form von, ich mache das jetzt, weil jetzt bin ich stark und jetzt bin ich ich. Ne? So. Und dann wird aber durch diese Motivation dahinter vergessen, dass dieses, vor allen Dingen in der Business-Ebene ja dieses, für wen ist das jetzt eigentlich gedacht? Und da steht dann diese Frage am Ende, warum ist das gerade interessant für mich als Empfängerin? Und das finde ich ganz spannend, wenn ich jetzt mir manchmal so Inhalt anschaue, und ich will gar nicht so sehr über Content reden, sondern generell auch Menschen, die etwas sagen, dass ich dann da sitze und mich immer ja frage, warum ist das gerade interessant für mich? Also generell ist das ja, wenn man sich das im normalen Leben vorstellt, ich sitze mit im Café und jemand spricht mit mir, frage ich mich ja auch, ist dieser Mensch gerade interessant? Will ich dieses Gespräch überhaupt führen? Und das ist für mich auch dieses Marketing, das ist ja an sich ein Gespräch, was halt oft in eine Richtung geht, aber wo wir immer denken müssen, okay, aber es gibt ja eine Antwort am anderen Ende und die Antwort ist, ist das gerade relevant für mich? Und wenn es nur ums Ich geht, ist es halt vielleicht manchmal nicht so relevant für den Empfänger oder die Empfängerin.
Genau. Und das ist aber auch eine ganz spannende, ein ganz spannender Perspektivwechsel, wenn du Menschen zum Beispiel in ihrer Gründungsjourney oder in der Entwicklung ihres Narrativs, aus welcher Phase heraus auch immer, kann ja auch ein Change-Prozess zum Beispiel sein, begleitest, geht es erst ganz, ganz viel um das, was bringe ich mit an den Tisch, was kann ich, was sind meine Stärken, was ist mein so und so. Und dann muss aber irgendwann der Switch kommen. Irgendwann muss der Switch kommen, ich habe eine Zielpersona, der ich meine Leistung verkaufen möchte. Was ist denn für die eigentlich drin? Und in dem, was dann nach außen geht, muss ja das in den Vordergrund rücken, dass ich meine Kundin, meinen Kunden zum Helden meines Produkts mache. Und dass die am allermeisten daraus gewinnen, das Produkt zu nutzen. Und dann trete ich selber als Person natürlich schon auf, weil ohne mich gäbe es das Produkt nicht. Aber ein Stück weit muss ich meine Persönlichkeit in dem Moment ja auch in den Hintergrund stellen. Es geht nicht darum, dass ich so eine coole Kartoffel bin, sondern es geht darum, dass ich die Person in dem Moment besser mache.
Ja, finde ich auch nochmal ein wichtiger Punkt, der dann, glaube ich, manchmal eben zu inneren Irritationen führt. Ne? Also so diese Frage auch am Ende wieder, okay, aber was will die andere Person eigentlich am Ende der Leitung? Ne? Und das ist, glaube ich, das, was immer sehr schwer zu beantworten ist. Es sind so zwei Seiten. Ich sehe in den letzten Jahren auch viel dieses, wer bin ich überhaupt? Das sehe ich daran, dass die meisten sich schwer tun über die über mich Seite, auf der eigenen Webseite. Also ist ja eines der härtesten Seiten, so was ich so mitbekomme. Und ich glaube auch für mich, ja, doch schon. Und dann aber auf der anderen Seite der Leitung ist ja auch immer die Frage, was ist jetzt eigentlich relevant? Jetzt wollen wir uns ja heute auch noch so ein bisschen um PR drehen, weil PR finde ich total spannend. Das ist so, PR ist für mich auch so ein schönes altes Wort. Das ist so aus der, für mich der alten Marketingwelt. Und was hat für dich anders? Was hat PR damit zu tun? Also mit Personal Brand und so weiter. Wie kommt PR damit rein?
PR kommt an der Stelle mit rein, dass es um die Expertise geht, die ich als Person anbieten kann. die ich dann auch in zum Beispiel Medieninterviews, auf Panels, in Podcasts, wie hier jetzt gerade, zur Verfügung stellen kann. Das Wort PR, beziehungsweise deutlicher wird es eigentlich, wenn man es ausspricht und wirklich Public Relations sagt, es geht um die Beziehung. Es geht um die Beziehung untereinander, es geht um das Netzwerken, es geht darum, den eigenen Beitrag deutlich zu machen, den man leisten kann. Und auch da wieder, es geht weniger um das Ich in dem Beitrag, sondern es geht mehr um die Zielgruppe. Was hat die Zielgruppe davon, mich zu hören zu einem Thema? Was hat die Zielgruppe davon, meinen Input zu lesen, wahrzunehmen? Das ist auch da wieder ein Spannungsfeld, wie du es eben auch schon gesagt hast, mit der Über-mich-Seite und dem letzten Endes, dass ja doch die Unternehmensseite noch so viele andere Facetten hat, die Zielpersonen wahrnehmen und wo sie was draus mitnehmen. Und in der PR ist es im Grunde ja eine ähnliche Geschichte, dass es darum geht zu sagen, was kann ich denn jetzt einem Medium zum Beispiel einen Mehrwert geben, einem Panel. Und ganz wichtig ist auch, du hast eben betont, alter Begriff, ja, das Thema oder den Leistungsbereich PR gibt es schon super, super lange. Ich beobachte auch heute noch, dass viele sofort als erstes an Printmagazine denken.
Ja.
Das ist ja nun wirklich schon ganz lange nicht mehr so. Die Welt ist so viel bunter geworden. Und auch es gibt ja durchaus auch Medien, die diesen Filter einer Redaktion gar nicht mehr haben, wenn ich an all die Bereiche denke, wo Leute sich selbst publizieren. Von daher ist der Fokus einfach total weit aufgegangen, wenn es um PR geht. Und es geht umso mehr darum, seinen richtigen Weg zu finden in dem Kontext und sich nicht zu verlieren.
Also ist eigentlich die Aufgabe der Personal Brand, Public Relation zu machen. Und nicht einfach nur Personal Brand zu sein, Gänsefüßchen. So, das höre ich jetzt im einfachen Satz zusammengefasst raus. Und dann habe ich aber eine anschließende Frage noch. Ist denn für dich sowas wie Social Media auch PR?
Das ist sicherlich eine Definitionsfrage, die man unter Wissenschaftlern sehr intensiv diskutieren kann. Wie weit man jetzt da wirklich PR fasst und ob rein selbst publizierte Beiträge überhaupt als PR gelten, weil man ja überhaupt niemals ein Medium überzeugen musste, dass das jetzt wirklich Publishing-worthy ist. Auf der anderen Seite, wenn man so will, sind ja auch zum Beispiel die ganzen Creators und Influencer als Kuratoren von Inhalt und auch als Kuratoren von Produkten Stimmen geworden, die eine unglaubliche Wirtschaftskraft dieses Bereichs auch entfaltet und ein Stück weit auch erst ermöglicht haben. Das wären ja die klassischen Redaktionen in dem Umfang nie mitgegangen. Und auf der anderen Seite kratzt und beißt sich da ja auch so ein bisschen der alte Terminus, der man gesagt hat, mit PR wollen wir aber in den unbezahlten Teil, ne? Und würden niemals für das, was wir inhaltlich machen, eine Rechnung stellen. Wäre trotzdem schön, wenn ihr eine Anzeige schaltet, aber für das redaktionelle Stellen war auf jeden Fall keine Rechnung. Und das hat sich ja an der Stelle komplett umentwickelt, weil die Influencer ja davon leben, dass sie bezahlten Content machen.
Spannend. Ich habe mit einer Kundin vor 2 Jahren gearbeitet, die hat auch auf Instagram angefangen, Kolumnen zu schreiben. Also die hat es als Kolumne betitelt. Die Kolumne kam dann immer, ich glaube, jeden Montag und Donnerstag heraus. Und es waren an sich Karussellposts über 10 Seiten, sehr klein geschrieben und viel geschrieben über ihr Thema. Und ich fand es ganz spannend, was das für eine Strahlkraft hatte. Also es hatte eine ganz andere Wirkung und die hat sehr schnell Reichweite aufgebaut, weil sie das Format für sich umformuliert hat. Also es hatte auf einmal eine höhere Wichtigkeit als zum Beispiel andere Karussellposts, die ähnliche Inhalte gezeigt haben. Und bei ihr wirkte das wie, okay, ja, sie hat sich jetzt wirklich auch hingesetzt und da gab es dann auch noch wissenschaftliche Hintergründe und so. Und es hatte eine andere Wirkung schon, weil sie den Begriff Kolumne benutzt hat. Also da stand dann in ihrer Bio auch 2-mal die Woche eine Kolumne über. Und das fand ich sehr spannend zu sehen, dass, und das meine ich so ein bisschen mit dem alten Marketing und was du auch meintest mit dem, das verschwimmt alles oder das hat sich vergrößert, finde ich halt spannend zu sehen, ja, es funktioniert eben doch, wenn man das auch mischt, ne? Und wenn man da so Begrifflichkeiten nutzt. Die Frage ist dann natürlich auch immer, wie du sagst, wird es richtig genutzt, wird es ausgenutzt, wo ist eigentlich die Trennschärfe der Definition und so? Wahrscheinlich nicht so leicht. Wenn du das jetzt entscheiden würdest, was PR ist, ist es dann für dich alles, wo man seine Expertise zeigt?
Wenn ich PR als Dienstleistung definieren sollte, geht es für mich darum, die richtigen Stimmen zusammenzubringen. Also die richtigen Plattformen zu identifizieren, wo bestimmter Content dann auch hingehört, die richtigen Leute zusammenzubringen, möglicherweise auch mal weg von Publikationen hinzugehen zu zum Beispiel Markenkooperationen. Wenn ich jetzt mit jemandem arbeite, die eine bestimmte Expertise in einem bestimmten Bereich hat und ich weiß, es gibt eine Marke, die hat ein Produkt, was dem ähnlich ist, die beide voneinander profitieren könnten, dann ist das vielleicht auch gar nicht laut im Sinne von Medien, sondern das ist möglicherweise ein Thema für Besprechungsräume. Trotzdem wäre es wichtig, dass die zueinander finden. Und an der Stelle ist dann eben immer die Frage, wie kannst du gerade am meisten Impact auch entwickeln, indem du dem Thema, für das du sprichst, die passende Zielgruppe findest und die entsprechende Connection herstellst.
Und Zielgruppe sind dann nicht mal nur zwingend die KonsumentInnen oder EmpfängerInnen von dem Endinhalt, sondern eigentlich auch die, die es dann verbreiten, gegebenenfalls.
Genau. In dem Moment, um bei dem Beispiel mit der Kooperation zu bleiben, würdest du ja die Zielgruppen auch matchen. Du würdest ja die Zielgruppe von der PR-Stimme und die Zielgruppe von dem Unternehmen gegenseitig erschließen, was jeder Einzelne möglicherweise so einfach in dem Moment nicht schaffen würde.
Wir sind ja sehr theoretisch schon. Wir versuchen das mal ins Praktische umzuwandeln. Das war ja die Idee von heute, dass wir Profile nehmen von, ja, ich sag mal, Fake-selbstständigen Persönlichkeiten und mal schauen, wie wir da Personal Brand und PR anwenden würden. Mal schauen, ob das funktioniert. Wir wurschteln uns da mal durch. Ich habe drei Personen mitgebracht und würde gerne, ich weiß gerade nicht, ob ich das entscheiden möchte. Möchte ich jetzt die erste Person entscheiden oder möchte ich die erstmal alle vorstellen? Wie rum wär's dir lieber?
Ja, such mal eine aus.
Okay, ich suche mal eine aus. Dann nehme ich die Luise. Luise ist selbstständige Illustratorin und arbeitet regelmäßig für Magazine, andere Brands, Produkte und vereinzelte Buchprojekte. Ihr Stil ist ja wiedererkennbar, ruhig, reduziert, emotional, aber sie ja passt sich auch sehr ihren Aufträgen an. Also sie wird da ganz klar gebrieft und ihr wird gesagt, so und so hat es auszusehen. Ich sag mal so, sie wird sehr oft für schöne Bilder gebucht und hat so ein bisschen den Wunsch, auch mehr mit ihren Sachen rauszugehen. Hat sich jetzt gefragt, was bin ich eigentlich? Bin ich jetzt schon eine Personal Brand? Da draußen wird ständig drüber geredet über Personal Brand. Alle müssen Personal Brand sein, wenn sie solo-selbstständig sind. Und hat auch schon von dem Thema PR gehört. Wie würden wir da jetzt vorgehen bei Luise? Ist Luise erstmal für dich jetzt heute schon eine Personal Brand?
Auf eine Art schon. Die Frage ist ja, wie kriegt die Zielgruppe es mit, dass Luise auch für einen wiedererkennbaren Stil steht?
Mhm.
Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass Luise auf ihren Kanälen einfach mit einer für sie typischen Art zu illustrieren bestimmte Dinge regelmäßig publiziert. Vielleicht, was weiß ich, einen Kommentar zum Tag oder irgendwie so das Montags-Emoji gestaltet und auf dem Weg dann auch sichtbar wird. Und das kann sie ja auch kombinieren, zum Beispiel mit einem inhaltlichen Beitrag dazu, wie Illustration funktioniert, welche Strahlkraft die entwickeln kann, was die Mehrwerte davon sind, eine unverwechselbare Bildsprache auch für sich als Unternehmen, als Brand zu finden. Da wird sie sicherlich Beispiele haben oder eben auch auf Basis ihres eigenen Corporate Designs am eigenen Beispiel quasi das zeigen über die Zeit. Und auf dem Weg hätte sie dann ja die Möglichkeit, schon mal digital sehr viel sichtbarer zu werden mit einem regelmäßigen Format. Und eben auf der Ebene von, was kann ich in Medien, was kann ich vor Publikum darstellen, kann man ja wunderbar auch über diesen Mehrwert von der Wiedererkennbarkeit dann sprechen. Das war so der erste Ansatz.
Woran würdest du festmachen, dass sie jetzt eine Personal Brand ist?
Die Frage ist ja, wie tief will man da theoretisch einsteigen und wie wichtig ist es, dass sie irgendeine Definition von Personal Brand tatsächlich erfüllt? Oder ist es wichtiger, dass sie tatsächlich wiedererkannt wird, dass sie gebucht wird, dass sie im Rahmen dessen, was sie selber als Personal Brand definiert, es schafft, ihre eigenen Erfolgsmeilensteine zu erreichen? Ob sie dann jetzt nach irgendeinem Handbuch bestimmte Kriterien erfüllt, ist ja möglicherweise zweitrangig, sondern es geht ja erstmal darum, dass sie Kunden generiert, dass sie entsprechend ihren geschäftlichen Erfolg so realisiert, wie sie sich das vorstellt. Und dass sie da letzten Endes einen Leitfaden hat, der sie entlang von Personal Branding dorthin bringt.
Richtig wichtiger Punkt, was du gerade sagst. Das finde ich, da würde ich einfach nochmal, das würde ich gerne nochmal wiederholen, weil durch dieses Beschallern, was da draußen gerade passiert zum Thema Personal Brand, werden wir, glaube ich, in unserem Ego so ein bisschen angetriggert. Also es ist so dieses, nicht getriggert, triggert ist nicht das richtige Wort, angeschubst. Und das Ego fragt sich immer wieder, ja, aber ich will doch auf die Bühne, ich will doch nach vorne, ne? Und eigentlich diese Grundaufgabe der Selbstständigkeit geht zum Teil dadurch verloren. Und die Grundaufgabe ist, wirtschaftlich zu arbeiten und wirtschaftlich zu sein, Geld zu generieren. Das ist so die Basisaufgabe. Natürlich gehört dazu noch, die eigene Vision und Mission und so zu verwirklichen, einfach dem eigenen inneren Antrieb zu verfolgen oder auch die Leidenschaften zu zeigen und sie zu leben. Jetzt in dem Fall Illustratorinnen haben diese Leidenschaft des Zeichnens oder was auch immer. Und das ist auf jeden Fall auch der wichtigste Antrieb. Aber am Ende ist die Basis ja die Wirtschaftlichkeit. Und durch dieses sehr laute da draußen, du musst was sein, du musst etwas darstellen, vergessen wir sehr häufig, wozu dieses Darstellen eigentlich da ist. Und es ist ja dazu da, am Ende zu verkaufen und wirtschaftlich zu sein. Und das fand ich gerade nochmal wichtig, weil du hast es so schön relativiert. Ne? Ich bin reingegangen mit diesem, ja, was sind denn jetzt so diese Fakten der Personal Brand? So, ne? Wann habe ich denn so ein Häkchen dahinter? Note 1, so, ich bin die Number One auf dem Markt. Und dann ist ja die Frage, muss ich die Number One sein? Ist die Number One wirklich wirtschaftlich, wenn sie nach außen zum Beispiel auch laut wirkt? Oder sind es vielleicht auch die, die halt in sich total gut gefestigt sind und auch eine Personal Brand sind, weil sie sich eine Struktur, ein System überlegt haben, um diese Personal Brand für sich arbeiten zu lassen, ne? Total genau. Spannend.
Und das ist aus meiner Sicht auch ein ganz wichtiger Punkt, gerade wenn wir über Berufe reden, die in sich vielleicht eher leise sind. Also gerade im Bereich Grafik und Illustration kenne ich super viele Menschen, die eigentlich gar nicht schreien, sondern die super mit einem super tiefen Verständnis ganz leise am Tisch sitzen, ganz lange zuhören und dann auf den Punkt eine Grafik raushauen. Die nehme ich vielleicht gar nicht unbedingt wahr im Meeting, dass die da sind. Vielleicht stellen die auch zwei Rückfragen, bei denen man vielleicht schon stutzen könnte, weil die so tief drin sind, dass man denkt, warte, du hast aber gut aufgepasst die letzte, das weiß ich, halbe Stunde hier. Und die sind auch früher schon, bevor wir laut darüber gerufen haben, auf eine Art Personal Brands gewesen, weil genau klar war, durch Handschrift, durch Zusammenarbeit, durch bestimmte Charakteristika, wenn ich die anrufe, bekomme ich die und die Qualität. Und wenn diese Qualität zu meinem Projekt passt, gibt es niemand Besseren. Das ist ja auch schon Personal Brand gewesen, bevor wir da jemals drüber gesprochen haben. Und das ist so ein Stück weit ja auch etwas, dem folgt man ja auch dann, egal in welcher Agentur oder in welcher Konstellation die Person gerade greifbar ist, weil ich will diese Grafikerin oder Illustratorin. Noch einfacher vergleichbar ist es vielleicht, auch wenn das Beispiel jetzt gerade von der Größenordnung her ein bisschen wörtlich an den Haaren herbeigezogen ist, ich würde ja auch meiner Friseurin folgen, weil genau die weiß, was mit meinen Haaren zu tun ist. Und ob die jetzt gerade im Salon schnelle Schere oder im Salon glatter Kamm unterwegs ist, ist mir im Zweifel wurscht. Und auch das ist Personal Brand.
Ich finde es so geil, dass du das Beispiel bringst. Die Friseure haben auch immer so geile Namen. Das ist einfach großartig.
Mein Favorit ist Herkules.
Ach, Herkules. Okay, großartig. Ja, ja. Also ich glaube, man muss einfach mal durch eine Stadt oder ein Dorf laufen und sich die Namen der Friseure anschauen und dann ist der Tag einfach schon besser. Also es ist immer ein Lächeln in meinem Gesicht, wenn ich mir Namen von Friseuren anschaue. Großartig. Ja, du hast da komplett, ich finde, einen super Ansatz und eine Richtung auch klar gemacht. Und ich finde fast meine Frage nicht mehr so passend. Ich würde sie trotzdem mal stellen, weil ich gespannt bin, wo wir landen. Mit welchen Themen wäre Luise denn jetzt aus deiner Sicht PR-fähig?
Zum Beispiel, ja, kommt jetzt ein bisschen darauf an, wo Luise ihre Schwerpunkte setzen will. Du hast vorhin gesagt, sie macht viel Illustration, macht auch gelegentlich mal ein Buchprojekt. Möglicherweise könnte Luise sich ein Projekt suchen, was ihren Zielmedien entspricht. Das können vielleicht auch, was weiß ich, Female Empowerment Postkarten im Luise-Style sein, über die dann ein Strive-Magazin sprechen möchte und ein Female Empowerment Podcast und sie sich auf der Ebene noch quasi mit dem, was sie eigentlich tut, nämlich der Illustration dieser Postkarte und der Botschaft dahinter, sich dann laut macht. Und trotzdem aber ja ein Thema hat, was ihr wahrscheinlich vom Herzen kommt und diese Persönlichkeitsfacette habe ich jetzt einfach mal händlich ergänzt. Ich hoffe, Luise kann damit leben. Ne, dass sie sich quasi ihr Herzthema sucht, das mit ihrer Kompetenz verknüpft und dann sagt so, hier habe ich jetzt eine Geschichte, mit der kann ich in die Medien gehen. Vielleicht ist es auch, wenn wir über illustrierte Bücher reden, möglicherweise sind es dann Bilderbücher, vielleicht gibt es auch was zum Thema Lesekompetenz bei Kindern, dass sie bei sich vor Ort vielleicht auch im Zusammenhang mit ihren Zielunternehmen nochmal ein Projekt zum Thema macht, wie fördern wir das Lesen im Kindergarten, in der Grundschule mit einem gemeinsamen Buch, was das Unternehmen unterstützt und was Luise dann illustriert. Das ist so eine Mischform aus Kooperation und Geschichte in dem Moment, was ich jetzt hier vorgeschlagen habe, wo ich mir vorstellen könnte, dass Luise damit sehr gut auch im Rahmen dessen, was sie eigentlich erzählen möchte, nochmal Wirksamkeit entfaltet.
Das ist toll, das ist toll. Der Gedanke, es geht darum, was du erzählen möchtest. Und das finde ich auch herausfordernd, weil wir oft, und das sehe ich auch viel bei meinen Kundinnen, und du hast es ziemlich sicher auch schon bei deinen Kundinnen erlebt, dass dieses Thema der eigenen Botschaft finden gar nicht so leicht ist. Also vor allen Dingen heute, wo alles viel lauter geworden ist und revolutionärer, was auch gut ist. Ne, wir haben ja jetzt gerade Luise am Anfang, deine erste Idee war ja sowas wie schon auch Postkarten, die eine wichtige Botschaft transportieren, sind ja auch Dinge, die teilweise Angst machen. Und ich finde, manchmal ist es auch herausfordernd, weil es sich alles so bedeutungsschwanger anfühlt. Ne, es ist so ein bisschen wo dieses, also auf der einen Seite haben wir, was ist eigentlich meine Meinung? Fände ich schwierig so. Ne? Will ich meine Meinung nach draußen bringen? Könnte gefährlich sein. Und wie verpacke ich diese Meinung? Und ist das überhaupt meine Meinung? Oder ist das gerade die Meinung, die existiert, weil es Trendthemen da draußen gibt? Ne? Und trotzdem sind sie ja auch wichtig. Und das finde ich total spannend, da manchmal für sich zu entscheiden, okay, was will ich von mir eigentlich erzählen? Und da finde ich diese Frage, die du gestellt hast, am Ende total wertvoll, weil da müssen wir, glaube ich, anfangen. Ne? Nicht immer mit dieser, ich finde das sehr herausfordernd, weil es sich manchmal anfühlt wie, ich muss doch jetzt was Wichtiges sagen. Ne? Es muss doch genau jetzt auf dem Punkt sein und es muss was verändern. Und da einfach mal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, ja, aber vielleicht kannst du heute noch gar nicht wissen, ob es etwas verändert. Vielleicht kannst du auch noch nicht wissen, ob es wichtig ist. Aber wenn du es mit der richtigen Intention tust, wird es wichtig werden, weil es dann nicht konstruiert sich anfühlt oder wie etwas, was jetzt gerade ja die große Botschaft sein muss. Weil das finde ich ganz spannend, die vor allen Dingen auch Illustratorinnen, die ich auch in den letzten Jahren sehr viel beobachte, weil es einfach eine tolle Arbeit auch ist, die am Ende sehr, sehr simple Ideen hatten, die am Anfang vielleicht noch gar nicht genau wussten, was ist jetzt eigentlich meine Botschaft dahinter, haben heute eine ganz andere Strahlkraft, weil die sehr bei sich geblieben sind und überlegt haben, was will ich da eigentlich gerade erzählen? Oder womit will ich mich eigentlich gerade beschäftigen? Ich glaube, das ist bei dem Thema Illustration gerade auch ganz spannend, zu sagen, womit beschäftige ich mich eh den ganzen Tag? Und da hast du das zweite Beispiel ja auch gebracht mit dem Kinderbuch und der Lesebereitschaft und so weiter. Das ist ja auch was, das kann ja so ein ganz kleiner innerer Antrieb sein, der sich jetzt vielleicht gerade gesellschaftlich noch nicht so wichtig anfühlt, aber eben was ist, womit ich mich gerne, auch darauf, worauf ich mich gerne konzentriere. Und dann hat es eine ganz andere Strahlkraft. Meine Gedanken gehen gerade woanders hin. Ich muss kurz diese Geschichte teilen. Mein Partner hat einen Tick mit Löffel. Also der liebt Löffel. Und ich finde, das passt hier gerade ganz gut in unsere Storyline. Und er hat sich jetzt auch ein Buch zum Thema Löffelschnitzen geholt, weil er konzentriert sich einfach auf das Thema Löffelschnitzen. Also es ist das, womit er sich jetzt seit anderthalb Jahren schon stark beschäftigt. Und das Spannende ist, dass das für ihn so wichtig ist. Also es ist nicht so, dass er die ganze Zeit darüber redet, aber es ist so ein kleines punktuelles Thema, dass es eine extreme Strahlkraft hat. Und jeder, den ich kenne, der weiß das, dass mein Partner Löffel schnitzt. Und es ist jetzt auch nicht so, dass man ihn sehen würde, ständig Löffel schnitzen. Aber dadurch, dass es so ein kleines Thema ist und das so greifbar ist und das ihn so beschäftigt und er halt auch über diese Formen so sprechen kann oder über dieses Holz oder dass es so schwierig ist, weil dieser Kopf manchmal abbricht, hat es halt eine ganz andere Strahlkraft und wirkt dann bei anderen auch eine Art Faszination. Also es ist total spannend, ne? Wie das ist jetzt politisch kein wichtiges Thema, ne? Dieser Löffel. Aber es hat, weil es ihm wichtig ist, eine andere Strahlkraft, als man am Anfang angenommen hätte. Also er hat darüber natürlich gar nicht nachgedacht. Er macht das ja nicht für andere. Und das ist so ein bisschen diese Frage, ne? Womit willst du dich beschäftigen? Und dann der nächste Schritt ist auch, was willst du dann über dich erzählen?
Genau. Und so wie das mit den Löffeln sein USP ist, Und Leute sich das aber gut merken können, weil jetzt nicht jeder grundsätzlich Löffel schnitzt, sondern das ja schon relativ speziell ist, ne, ist das ein Thema, was dann auch verfängt, wo man sich irgendwie, wo man ihn wahrscheinlich in allen anderen Konstellationen kennenlernt, als jetzt ausgerechnet beim Löffelschnitzen. Und irgendwann kommt das Thema dann auf den Tisch und das vergessen die Leute vielleicht nicht so leicht wieder, weil es auch erstmal so einen kurzen Hä-Moment auslöst, so wie Löffelschnitzen. Ich musste zum Beispiel sofort spontan denken, dass es in der Bubble der sensorisch stark wahrnehmenden Menschen Leute gibt, die im Leben kein Holzbesteck nutzen würden, also für die nicht mal Pommesgabeln gehen, weil einfach dieses Mundgefühl keine Option ist.
Bin ich voll dabei, furchtbar.
Ja. Und das löst also, das würde in dem Kontext sofort so ein, hä, warum machst du das? Das will doch keiner haben aus. Und dann hast du eigentlich sofort ein Gesprächsthema. Und darum geht es ja letzten Endes auch bei Personal Brands, dass du ein Thema hast, über das du einsteigen kannst, wo du immer wieder auch was du zu erzählen hast, womit du dich immer weiter beschäftigst, wo du beim nächsten Treffen sagst, hey, du warst aber mit den geschnitzten Löffeln. Und in dem Moment sagt der vielleicht, ja, und ich habe jetzt eine neue Technik entwickelt, ich kann jetzt das, was ich mache, dass der Kopf nicht mehr abbricht. Oder ich habe jetzt so ein Supermesser, das macht das, wo ich sonst 10-mal für schnitzen musste, jetzt auf einmal oder wie auch immer. Und dann ist das für den anderen vielleicht auch gar nicht wirklich eine relevante Information, aber irgendwie geht man ja doch schlauer nach Hause, als man hingekommen ist.
Ja, spannend. Ich musste gerade an eine Geschichte denken. Ich komme eigentlich aus der Bloggerwelt, also vor 10 Jahren, das ist schon also alt, ganz lange her, gehöre ich auch nicht mehr rein, aber Foodbloggerwelt. Und ich habe damals eine kennengelernt, die hat sich auf glutenfreies Brot spezialisiert. Bei mir ging es um glutenfreie und vegetarische Ernährung. Und die hat noch krasser, die hat sich, ich glaube, 12 Monate oder 24 Monate nur damit beschäftigt, das perfekte Leibbrot zu backen. Also nur das. Sie hat das auch nur fotografiert hinter einem schwarzen Hintergrund und das war auch ihr zum Beispiel Instagram-Kanal. Und diese Frau ist durch ihre, auch ein bisschen so diese Obsession, die sie dahinter hatte, also die hat sich da stark, es war kein anderes Thema, nur das. Also du hast immer nur diese Brote gesehen und dann hat sie geschaut, ob die weich genug sind und so. Ist sie auch extrem schnell in die Medien gekommen, weil sie natürlich ein Thema hatte, was auf jeden Fall eine größere Strahlkraft auch hatte vor 10 Jahren, also die glutenfreie Ernährung. Aber auf der anderen Seite war es eben auch spannend, weil es war so greifbar. Es war so, die konzentriert sich auf das perfekte glutenfreie Brot. Und das ist ja auch spannend, wenn wir Menschen erleben, die die Fähigkeit besitzen oder das einfach ausleben, sich auf eine kleine Sache zu konzentrieren. Und schon haben wir wieder ein Narrativ oder eine Storyline, die sich irgendwie leicht erzählen lässt und die auch wieder zu Faszination führt.
Genau. Es ist greifbar, weil Brot haben wir irgendwie alle als Teil unserer Nahrung. Die einen schätzen es Mehrwert, die anderen versuchen es eher zu vermeiden, warum auch immer. Und letzten Endes ist es, glaube ich, aber auch die Faszination, die jemand für etwas hat, die wir beobachten und die uns dann wieder faszinieren, dass jemand sich wirklich so fokussiert und so nicht ablenken lässt, am Ball bleibt, noch eine Variante probiert, immer noch nicht ganz zufrieden ist, wo viele von uns vielleicht schon gesagt hätten, ja, ist okay, 80% reichen. Jetzt müssen wir wieder was anderes machen.
Ja, dieses Nicht-Aufgeben, ne?
Genau. Mhm. Und dann doch den perfekten Löffel zu schnitzen. Wir sagen, ey, wir haben schon 459 Stück in der Schublade, können wir jetzt mal aufhören? Wo sollen wir mit denen noch hin? Nein, der ist noch, die sind alle, irgendwas fehlt noch.
Das ist ja so ein, das hat ja so fast so einen künstlerischen Charakter, ne? Also so stelle ich mir auch einen Künstler, eine Künstlerin vor, ne, die sich da reingibt und nur noch auf dieses eine Detail achtet, weil es ihr so wichtig ist. Oder die, die eben nicht detailverliebt sind und dann in die Größe gehen und ganz viel machen und darin halt dann wieder detailverliebt sind, weil sie ganz viele Details nutzen. Das finde ich spannend, weil bei der Brotgeschichte, um die auch zu beenden mit einem Happy End, ist, dass sie heute halt 3 Bäckereien in Berlin hat.
Ah, wie cool.
Und das ist das, was daraus dann geworden ist. Und es war, glaube ich, ich weiß nicht, ob es von Anfang an klar war, dass sie in diese Richtung geht, aber es war dann wie so ein natürlicher Verlauf. Und es war auch wie so eine natürliche Antwort auf das, was sie die ganze Zeit getan hat. Also so diese, sie hat da jetzt eine Mission. Und ich glaube, die grundlegende Idee war schon, da irgendwann zu landen, aber es war nicht zwingend konstruiert. Und trotzdem finde ich an diesen Geschichten gerade noch eine Sache problematisch. Es ist nicht so, dass man sich jetzt hinsetzen kann und sagen kann, okay, wo habe ich jetzt eine Obsession? Und ne, also das wäre ja wieder konstruiert. Also das macht es ja wieder so schwierig, weil es muss aus uns heraus ja passieren, dass es sich natürlich anfühlt. Und dahin zu kommen, finde ich wiederum sehr schwierig, auch manchmal, das zu verstehen.
Da habe ich aber, glaube ich, eine Antwort drauf. Da habe ich eben schon drüber nachgedacht. Du hattest die Über-mich-Seiten schon angesprochen. Und jetzt kennen wir bestimmt beide die Menschen, die vor uns sitzen und sagen, löse mal mein Branding-Problem oder löse mal mein Positionierungsproblem. Und wir sprechen mit den Leuten und sehen was, was die gar nicht sehen können. Wo sie irgendwo einen blinden Fleck haben oder wo wir völlig natürlich sagen, wieso, das läuft doch jetzt an der und der Stelle zusammen. Und da in der Mitte, wo das zusammenläuft, da entspringt das, was wir rausgreifen können und was letzten Endes der Anker sein kann. Wenn ich sowas in Gesprächen habe, dann frage ich manchmal ganz vorsichtig, ob ich da jetzt reinfassen darf oder ob das übergriffig ist, weil das für mich so klar auf dem Tisch liegt in dem Moment. Und weil das oft ist das so dieser kleine Schnipsel zwischen ich backe jetzt das perfekte Brot und ich gründe die Bäckerei. Der den vielleicht gerade nicht offensichtlich ist und der aber von außen oder vielleicht auch nicht für alle von außen, wie auch immer, aber wo ich dann total oft in so Erstgesprächen oder in so Startworkshops vor mir liegen habe, ist doch total klar. Ich weiß nicht, kennst du das auch?
Ja, doch, total. Ich glaube, es ist dieses, du musst reflektiert werden von jemand anderen auch, um deine eigene Reflexion anzustoßen. Das kennen wir. Ich empfehle immer ganz klar, sich da auch Business Buddies zu suchen, weil es gibt dazu Aufgaben, die nicht immer zwingend von einer Fachperson gemacht werden müssen. Aber letztendlich braucht es am Ende dann schon immer jemand, der da auch mit einem Fachauge raufschaut und sagt, ja, aber schau mal, das kannst du doch super gut als deinen Kern benutzen. Oder das ist doch das Narrativ, was du eigentlich brauchst, was du über dich erzählen kannst. Was mir immer auffällt, ist, dass diese Dinge Zeit brauchen. Also gerade jemand, der krampfhaft versucht, in 2 Wochen jetzt sein USP zu lösen zum Beispiel, ist nicht, oder zu finden, nicht zu lösen, sondern zu finden, ist nicht immer möglich. Also wir können das tun bei Produkten und wir können das auch tun bei Angeboten. Also wenn wir jetzt nicht sachliche Produkte, sondern fachliche Produkte haben, Dienstleistungen. Ich glaube, da ist es schneller im Angebot, kriegen wir schneller identifiziert, wo da das USP liegen könnte. Geht es um eine generelle Personal Brand, die rausgeht mit einem eigenen Narrativ etc., muss es sich manchmal einfach aufbauen und braucht Zeit. Und trotzdem, glaube ich, könnte ein, so ein Anstupser, nicht sowas wie Feuer auf Öl ist dann am Ende die Fachperson, die das mit dir, Öl auf Feuer so rum, die das mit dir anfeuert und die das dann eben sieht. Also sehe ich komplett auch. Ich glaube, es ist manchmal auch einfach wichtig, sich Zeit zu nehmen. Es ist halt eine Persönlichkeitsentwicklung. Das ist noch ein interessantes Thema. Ist Personal Brand auch Persönlichkeitsentwicklung? Die Entstehung der Personal Brand?
Personal Brand entwickelt sich mit der Persönlichkeit. Also wir sind ja heute andere Menschen als damals vor 3,5 Jahren. Älter sind wir ja noch nicht, als wir angefangen haben zu arbeiten. Und haben auch ein anderes Gefühl bekommen durch das Feedback, das wir bekommen haben für was können wir gut, was können wir nicht so gut. Ich sehe an der Stelle zum Beispiel auch ganz viele Frauen, die aus ihren Mütterphasen zurückkommen und teilweise wirklich Input von außen brauchen, um zu sehen, dass sie Dinge können, weil sie das verbuddelt haben hinter Möhren kochen und Windeln wechseln und das einfach nicht wichtig war. Und jetzt können wir lange über Mom-Skills referieren, aber das ist es gar nicht nur, sondern es sind auch einfach die gelernten Skills, die vorher schon da waren und ein Stück weit auch im Betrieb waren, die man dann einfach hinten angestellt hat und die in dem Sinn vielleicht auch vorübergehend nichts wert waren, weil man sie auf dem Spielplatz nicht genutzt hat, die ein bisschen eingerostet sind, wo man dann aber mit einigen Sätzen oder einigen Sitzungen durchaus wieder hinkommt, dass man sagt, ja, natürlich kannst du das. Und die Welt hat sich vielleicht ein bisschen verändert seitdem, aber das Prinzip ist immer noch da. Und trau dich das ruhig. Das ist tatsächlich so ein Thema, wo sich Menschen entwickeln. Und letzten Endes entwickeln sich aber Marken ja auch. Also selbst wenn wir jetzt mal das Personal abziehen für einen Moment und gucken, gibt es überhaupt einen Unterschied zu Brands? Nein, also die guten Brands entwickeln sich auch. Die guten Brands sind heute nachhaltiger als vor 20 Jahren, sind bewusster, arbeiten mit ihren Zielgruppen ganz anders als vor 20 Jahren. Was ich auch spannend finde, dass du dieses Thema Zuhören und Feedback weiter nutzen, was man bekommt, was ja über die Social-Media-Kanäle erst möglich geworden ist, seit wir sie haben. Da können Brands heute auch ganz anders agieren als früher und die Guten haben das auch über die Zeit mit inkorporiert in ihre Orchester, dass diese Möglichkeiten auch genutzt werden. Also da können wir nur mit der Zeit gehen.
Ja, da steckt noch ein anderes wichtiges Thema drin, was, glaube ich, in der Personal Brand manchmal eine Herausforderung ist, ist, dass die sich Gedanken darüber machen, dass sich ihre Meinung vielleicht verändert hat oder ihr Thema verändert hat. Und das als natürliche Entwicklung zu sehen und zu sagen, aber das macht es ja gerade aus. Das macht auch eine Brand aus, die plötzlich sagt, ja, also gut, wenn eine Brand plötzlich sagt, sie wäre 100% nachhaltig und das macht keinen Sinn, ist das natürlich auf jeden Fall schon mal ein, würde ich sagen, Desaster. Mhm. Aber bei einer Personal Brand erlebe ich schon häufig, dass sie merken, mein Thema hat sich jetzt verändert in den letzten 2 Jahren und kommt es jetzt nicht komisch, wenn ich damit rausgehe? Und dann finde ich es immer wichtig zu sagen, ja, aber dann nimm die Leute doch mit. Erklär ihnen doch, dass das der Verlauf war. Sag ihnen doch, du bist hier gestartet und bist jetzt da angekommen. Das war der Auslöser für, dass du heute da und da bist, weil es dich darin weiterentwickelt hat, weil du dort Schwierigkeiten erlebt hast, weil du an diesen Schwierigkeiten gewachsen bist, weil du neue Dinge gelernt hast oder auch, wie du gerade meintest, das Feedback bekommen hast, dass das und das ja auch interessant wäre. Weil was ich auch bei mir erlebt habe, ist Feedback von anderen, dass ich dann festgestellt habe, okay, das sehen andere auch als Stärke bei mir, ist ja spannend, wusste ich gar nicht. Ne, also so diese blinden Flecken, die wir auch schon hatten, das hilft einem ja, die eigene Arbeit auch weiterzuentwickeln. Also unabhängig von der Personal Brand gab es bei mir so einen Umbruch. Ich war am Anfang meiner Selbstständigkeit sehr, nicht wie eine Coachin, die jetzt nichts reingegeben hat, das nicht. Aber ich war ein bisschen zurücknehmender und habe nicht so viel gleich am Anfang von meinen Ideen reingebracht, weil ich niemanden beeinflussen wollte. Also Beeinflussung war für mich immer ein Thema, wo ich gesagt habe, jeder ist erstmal das Individuum und das Individuum ist wichtig und nicht meine Meinung. Und irgendwann hat aber eine Kundin zu mir gesagt, ja, aber Nora, ich will deine Meinung hören. Ich will wissen, was du darüber denkst und bring mal hier deine Ideen mit ein. Und dann hat sich auch meine Arbeit an sich verändert und auch, würde ich sagen, heute ein Teil meiner Personal Brand, weil das ist das, was ich auch in zum Beispiel meinem Podcast tue. Na, ich bringe hier ganz klar meine Meinung und meine Perspektive rein und bitte darum, dass man dieser Perspektive widerspricht und für sich auch ein ganz klares Nein ausspricht und sagt, ja, das sehe ich jetzt ein bisschen anders oder das hätte ich jetzt anders gemacht oder keine Ahnung, Luise, die Illustratorin, über die wir gesprochen haben, die gehört eigentlich eher da rein oder da und da. Weißt du, so, also dieses offener mit den Ideen zu kommunizieren und trotzdem immer zu sagen, ja, aber am Ende entscheidest du ja selbst, was du damit machst. Und das war für mich auch total wichtig. Wie sind wir denn da jetzt hingekommen? Ich versuche gerade die Schleife zurückzumachen.
Ich würde eher abrunden und sagen, ich habe es tatsächlich genau ähnlich auch erlebt und so auch über die Jahre den Schwerpunkt meiner Arbeit zugespitzt, dass ich immer mehr auch gefragt wurde, was ist denn jetzt die Expertise dazu? Wie würden wir denn jetzt, wir als zum Beispiel Hersteller eines Produkts, wir finden das Produkt super, weil XYZ. Und dann komme ich aber dazu und sage, ja, aber ich als Zielgruppe, soll man nie machen, ne? You are not the audience, wissen wir alle. Aber aus Sicht der Zielgruppe, wenn ich mir jetzt die Persona vorstelle, die wir hier an die Wand gemalt haben, die hat vielleicht ganz andere Fragen. Die kommt vielleicht darauf zu und sagt, ja, wo ist denn hier der Anschalter? Oder finde ich nicht? Oder ich finde es nicht logisch, was weiß ich, wo ich bei der Waschmaschine das Waschpulver reintue. Oder ich verstehe nicht, was weiß ich, wenn es um Schuhe geht, ich verstehe nicht, wieso die an meinen Füßen halten und wieso ich damit laufen kann. Weil die so krass designt sind, dass ich die Funktion gar nicht erkenne. Das sind schon Sachen, die Leute schon hören wollen, auch als Sparring. Und an dem sie sich dann gerne auch reiben können, gerne mir auch sagen können, nee, deine Rückfragen finden wir voll doof. Ja, dann ist das so. Und dann letzten Endes ist es ja auch eine Zwischeninstanz. Letzten Endes entscheidet ja die Zielgruppe als Menge von Individuen. Manche findet das eine blöd, manche finden das andere gut. Das kannst du ja in dem Sinn nicht vorweg versammeln, sondern das sind ja einfach diese Zilliarden von Einzelentscheidungen. Aber du kannst zumindest noch mal einen anderen Blick drauf werfen. Und der wird auch durchaus in meiner Kundschaft sehr wertgeschätzt.
Ja, die Frage ist, wenn das so abhängig vom Außen auch ist, also die Reaktion der Zielgruppe, das, was sie auch wissen wollen, wie lange halte ich das dann aus, dass die Zielgruppe zum Beispiel gar nicht reagiert? Weil das ist ja die Norm, die wir bei vielen Dienstleisterinnen erleben. Die probieren sich zum Beispiel bei YouTube, Instagram aus oder schreiben Magazine an, ne, egal, und merken, da kommt aber nichts zurück. Wie lange halte ich das aus? Was ist der Weg, um zu wissen, ist das schon die richtige Personal Brand, die ich gerade darstelle, oder ist das das Narrativ, mit dem ich rausgehen kann?
Ich würde das eher wie ein Portfolio betrachten und würde das mischen mit Begegnungen, die ich live stattfinden lasse. Also Beispiel auf Netzwerktreffen zu gehen. Von mir aus lerne ich auch die ersten zwei Zeilen auswendig, die ich im Gespräch zu jemandem sage, wenn ich mich damit besser fühle. Das ist ja grundsätzlich alles erlaubt, kann ich alles machen. Und dann merke ich ja im Gespräch, in diesen 1-zu-1-Situationen oder 1-zu-3, wenn ich da im Grüppchen stehe, was sind die Rückfragen, die kommen? Was sind die Sachen, die Leute nicht verstehen? Und ich merke auch, das ist eher so eine Sache von Intuition, da wächst man aber rein, würde ich sagen, wo bin ich vielleicht unglaubwürdig? Wo kriege ich zurückgespiegelt über Körpersprache, Mimik, whatever? Die nehmen mir nicht ab, was ich hier darstelle. Die finden es komisch. Ich habe meinen Satz nicht ganz beendet, dann drehen die sich weg. Dann habe ich ja so ein Alarmzeichen. Dann merke ich, irgendwas passt da nicht. Aber drehen wir es mal ins Positive, wenn sie drauf einsteigen, wenn sie noch mehr hören wollen, wenn sie Rückfragen stellen, dann lerne ich ja aus diesem Feedback, wachse an diesen Rückfragen. Wenn ich es jetzt wirklich technisch machen würde, ich arbeite so und ich mache super viel das im Bauchhaus, wenn ich Leute treffe und mit denen spreche, aber wenn ich es wirklich technisch machen würde und das für mich bräuchte, könnte ich ja auch meinen Pitch danach verfeinern und meine zwei Intro-Sätze anpassen und sagen, okay, ich habe gemerkt, die haben das nicht verstanden, ich muss das irgendwie anders sagen. Und das ist ja eigentlich so die direkteste Rückmeldung, die ich kriegen kann. Und wenn ich daran wachse und dann wieder aber auf die Medien zugehe, die nicht 1-zu-1 sind wie in diesen Netzwerkgesprächen, sondern die eben eine größere Reichweite haben und deshalb für ihre Zielgruppe auch besser filtern oder vermeintlich besser filtern, das sind ja letzten Endes auch Menschen, die subjektiv sind auf eine Art und Weise, habe ich da auch wieder nochmal andere Argumente, weil ich einfach an meiner Zielgruppe im Gespräch schon gelernt habe, was funktioniert und was nicht funktioniert.
Und du sagst auch was Wichtiges. Für mich ist das Experimentieren. Also wirklich Dinge spielen mit den Wörtern, auszuprobieren und auch mal, wie du sagst, einen fertigen Satz im Kopf zu haben und den immer mal wieder zu testen, zu experimentieren, was funktioniert. Und du sagst noch was anderes, du bist sehr aktiv ja schon in deiner Erzählung, ne? Also du gehst raus und machst und so. Und ich glaube, wenn viele Selbstständige mal so sehr ehrlich auf ihre eigene PR schauen, werden sie feststellen, dass sie gar nicht so aktiv sind. Also da wirklich mal ehrlich reinzugehen und zu sagen, naja, so oft bin ich jetzt nicht bei Netzwerkevents, müssen sie ja auch nicht sein, ne? Oder so oft gehe ich eigentlich nicht in den Austausch. Und dann auch zu merken, ich hatte letztens so ein schönes Gespräch mit einer Kundin von mir, die hat E-Mails rausgeschickt für so Review-Gespräche mit alten Kunden und potenziellen Kooperationspartnern. Und die haben sich nach einer Woche nicht gemeldet. Und sie hat Panik gekriegt und meint, oh Gott, vielleicht war die Inhalte nicht gut oder vielleicht habe ich nicht auf den Punkt gebracht, weil ich nicht, was ich will. Und ich meinte, du, eine Woche. Eine Woche, das ist nichts. Ne? So, ja. Und du meintest ja auch, und das fand ich auch gut, das kann man zeitlich gar nicht so richtig festmachen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, in einer Woche bist du eine Personal Brand, bist du erkannt mit deinem Narrativ oder deinem USP und so weiter. Aber eine Woche ist halt nichts. Und ich hatte noch eine andere Kundin, die ist Trauerrednerin und die hat sich am Anfang sehr viele Sorgen darüber gemacht, ob sie ja von den wichtigen Kooperationspartnern, die sie braucht, vor allem übrigens die Bestatter, Feedback bekommt und hat halt nach einem Monat schon wirklich sich ja Panik bekommen, meint, okay, das funktioniert das ja nicht, die reagieren nicht. Und wir haben nach 6 Monaten dann festgestellt, dass sie all die bekommen hat, die sie wollte. Es hat einfach 6 Monate gedauert. Und das fand ich dann als Rückblick auch mal so wichtig, auch für die vor allen Dingen auch Fortgeschrittenen mal zu schauen, wenn man wieder in ein neues Thema eintaucht oder sich umpositioniert, zu sehen, hey, diese Dinge haben auch damals schon 1-2 Jahre gedauert. Oder dieses wirklich sich regelmäßig irgendwo melden, das muss ja auch erstmal wieder gelernt werden. Oder auch, wir hatten ja auch eben von Moms gesprochen, ne, die auch vielleicht lange raus sind aus dem Marketing und sich da auch ein System aufzubauen und zu sagen, ja, es ist dann manchmal doch auch mit so einer Überwindung verbunden und die müssen wir halt immer mal wieder fühlen, damit wir merken, ah ja, stimmt, jetzt war ich präsent, Herr, und habe da meinen vielleicht PR-Muskel trainiert.
Genau, und was man an der Stelle auch nochmal voneinander trennen muss, ist, man ist ja selber so aufgeregt, wenn man das rausschickt. Da hat man ja irgendwie am letzten Komma noch gefeilt und ist ganz, oh, jetzt ist die Mail raus. Die anderen haben gar nicht auf die Mail gewartet. die wussten ja nicht, dass man da heimlich was Großes vorbereitet, wo man irgendwie all sein Herzblut reinsteckt und was für eine Riesensache ist, sondern die haben auch ihren Alltag. Und da ist das eine Mail und die haben die vielleicht gesehen und du hast vorhin Review-Mails angesprochen und vielleicht auch gedacht, ach damals, das war eine tolle Zusammenarbeit, was schreibt sie denn? Aber möglicherweise ist es gar nicht deren Top-Ziel der Woche, auf diese Mail zu antworten. Und das verdreht man, glaube ich, im Kopf manchmal so ein bisschen. Wir haben es jetzt noch positiv geframed. Das mag es auch im Negativen geben, dass man das gemacht hat, weil man jetzt dringend noch Umsätze generieren muss und dann reagieren die Leute nicht und dann kann man, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Aber man muss auch einfach der Sache die Zeit lassen, die sie braucht. Und selbst wenn ich mir vornehme, ich fasse nach einer Woche mal nach telefonisch, dauert auch das eine Woche, bis diese Frist einfach erreicht ist, dass ich da überhaupt anrufen kann. Und dann brauche ich vielleicht noch 2, 3 Versuche, bis ich die Person überhaupt erreiche. Und dann bin ich eigentlich relativ schnell bei 3 bis 4 Wochen, die es überhaupt braucht, bis ich eine Antwort habe, die vielleicht auch nur heißt, ja, lass uns noch mal reden. Und der Telefontermin ist in 2 Wochen. Das gehört dazu. Also das ist einfach Teil der Aufgabenstellung in dem Moment und so laufen die Sachen.
Ja, und ich finde, du hast ein wichtiges Thema mit reingebracht und das ist eben auch das Thema Wirtschaftlichkeit. Und wir haben sehr häufig Situationen in der Selbstständigkeit, wo zum Beispiel gerade ein Einbruch ist des Umsatzes und dann werden vor allen Dingen vermehrt E-Mails vielleicht rausgeschickt oder das ist so die erste Idee, wenn sich jemand traut zu sagen, okay, ich mache jetzt wirklich mal stärker Akquise und dann fühlt sich das ja noch krasser an, wenn keine Reaktionen kommen nach 24 Stunden, weil die Wichtigkeit und Dringlichkeit ja eine ganz andere ist als ich will hier vielleicht mit einem Artikel auf ein Online-Portal erscheinen oder ich möchte bei jemand anderen in den Podcast gehen oder sowas. Und auch das ist ja schon herausfordernd. Also ich finde es manchmal sehr hilfreich zu verstehen, dass das alles normal ist. Also diese Längen, diese Dauer ist normal und aber auch dieses Unwohlsein dabei ist so normal. Es macht uns nicht inkompetenter und es macht uns nicht weniger selbstständig und weniger unternehmerisch, wenn wir Angst haben davor, so eine E-Mail rauszuschicken oder nochmal an diesem Punkt feilen, von dem du da gerade gesprochen hast. Ne? Das ist alles normal und trotzdem wäre es immer gut, auf Absenden zu klicken.
Richtig.
Weil es am Ende, das ist der Unterschied, der es macht und der am Ende zu, ich benutze das Wort, Erfolg führt. Ne? Also es ist eben, das Absenden ist am Ende die letzte, das ist der Umsatz, also das Umsetzen der Dinge. Oder halt zum Netzwerkevent gehen und da auch mal ehrlich drauf zu schauen und zu sagen, ja stimmt, eigentlich drücke ich sehr selten auf Absenden und eigentlich drücke ich da auch selten auf Absenden, weil mir liegt dieser Bereich gar nicht, ne? Oder ich gehe nicht zu Netzwerkevents, weil mir liegt das eigentlich gar nicht. Und dann eben zu schauen, okay, aber wo würde mir denn das Klicken auf Absenden oder das Gespräch oder whatever gefallen? Wo bin ich dann vielleicht in meiner Zone?
Genau, und man nur, dass es einem nicht liegt, ist vielleicht in dem Moment eine Ausrede, nicht auf dieses Netzwerk-Event zu gehen. Aber das ist trotzdem nicht die, wie soll ich das sagen, die generale Entschuldigung dafür, der Umsatz wird trotzdem nicht von selber an der Tür klingeln. Also wenn ich das jetzt wirklich mache, weil ich mich positionieren will oder muss oder was auch immer, irgendeinen Weg muss ich finden, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und auch mit Menschen, die ich jetzt noch nicht kenne. Und da führen uns eigentlich diese Themen bilden ein Stück eine schöne Klammer zu deinem Beispiel vorhin mit dem Brotladen oder mit der Dame, die gebacken hat und jetzt 3 Filialen hat. Letzten Endes ist es ja die Konsistenz. Die Konsistenz der vielen kleinen Schritte. Und wenn sie nicht an Tag 1 geplant hat, irgendwann 3 Bäckereifilialen zu haben, ist es trotzdem eine logische Fortschreibung ihrer Geschichte, an der sie jeden Tag ein bisschen arbeitet. Und wenn ich jeden Tag einmal auf Absenden klicke, ob jetzt in meiner totalen Komfortzone oder ob ich mich vielleicht einmal am Tag überwinde, weil ich denke, okay, es gehört dazu, ehrlich gesagt, Umsatzsteuervoranmeldung ist jetzt auch nicht das, was ich lustig finde. Aber wenn ich dem Finanzamt sage, irgendwie liegt mir das nicht, haben die da auch kein Verständnis für. Und so gibt es halt einfach Bereiche, vor denen kann ich auch nicht weglaufen. Und wenn ich aber jeden Tag einen kleinen Schritt mache an der Stelle und jeden Tag ein kleines bisschen weitermache, entsteht einfach über die Jahre was. Und jetzt zu sagen, der 3 Bäckereifilialen, wow, ignoriert, dass das ja nicht, dass nicht vorgestern jemand sie angerufen hat und sagt, du bist doch die 3 Bäckereifilialen haben will. Sondern es ist der Weg. Und jeder kleine Schritt auf diesem Weg hat ein bisschen dazu beigetragen. Und bestimmt hat sie zwischendurch auch mal angehalten und sich umgeguckt und gedacht, oh mein Gott, ist vielleicht auch mal 3 Schritte zurückgegangen, aber sie ist weitergegangen. Und das ist das, worauf es nachher ankommt. Das ist in der PR so, das ist im Personal Branding so. Es sind immer die kleinen Schritte. Du wirst nicht heute Morgen wach und bist morgen auf allen Titelseiten. So ist das Leben einfach nicht. Und Das ist das, was wir dabei nicht vergessen dürfen.
Ja, das ist ein schöner Reminder an das, was wir ja oft da draußen sehen. Also wir sehen ja immer eher das Endresultat. Ich würde gerne mit dir nochmal in ein zweites Profil reingehen und mal schauen, ob wir da noch andere Themen kurz aufgreifen, weil es hat eine schöne Dynamik gerade, das Gespräch. Wir kommen zu Mala. Mala ist Therapeutin und arbeitet seit vielen Jahren mit Klientinnen und Patientinnen. Thema sind Beziehungen, emotionale Muster, ganz viel Selbstwert, Traumata etc. Sie hat eine eigene Praxis, aber merkt jetzt immer mehr, das soll es nicht nur sein. Also da ist ja auch so eine Online-Welt und da ist eigentlich viel mehr. Also sie will so ein bisschen raus aus ihren vier Wänden. Der Wunsch ist da, das hat alles gut funktioniert. Sie ist auch schon ein bisschen älter, das heißt, da ist auch viel Erfahrung, ist seit 30 Jahren in ihrem Gebiet. Hat Mala andere Voraussetzungen gerade als Luisa, als Personal Brand?
Ja, sie hat zumindest ein anderes Thema, also sie hat zumindest erstmal eine B2C-Zielgruppe, wo ich bei Luisa eher B2B gesehen hätte. Das macht ja schon mal einen Unterschied aus, weil es einmal viel, viel mehr Leute sind und zum anderen möglicherweise aber regional auch anders begrenzt. Online-Welt macht den Fokus natürlich an der Stelle ganz weit auf. Da kann ich ja auch worldwide arbeiten, wenn ich sprachlich klarkomme. Die Frage ist ja letzten Endes auch, auf was für ein Profil möchte sie hinaus? Sind es dann eher, du hast gerade gesagt, sie will sich nochmal verändern, sind es dann eher die Retreats oder möchte sie so Online-Kurse geben? Was ist es dann für sie, was sich ihr eröffnet? Vielleicht ist es auch bewusst erstmal der Dialog mit der Zielgruppe über die sozialen Medien zu sagen, hey, was würde dir denn eigentlich gut tun? Was würdest du dir denn wünschen als Ergänzung zu deiner Therapie, um genau das mal rauszufinden? Ne, bietet sie eher vielleicht so, was weiß ich, irgendwelche Malkurse abends noch an, wo man traumasensitive Malerei erlebt als Add-on zum eigentlichen Therapieangebot? Oder ist es eher, dass sie sagt, wir machen ja eine Woche Yoga in St. Peter-Ording, um uns zu erden und schieben mal beiseite, wie vorbelastet wir eigentlich kommen und wie medizinisch relevant vorbelastet wir vielleicht auch eigentlich kommen, aber tun uns einfach mal was Gutes in dem Moment? Das ist ja ein weites Feld. Bei dem einen kannst du relativ viele Menschen in relativ kurzer Zeit bedienen und jeder bringt quasi auch einen relativ kleinen Beitrag ein. Wenn wir über Retreats reden, ist es organisatorisch für die Besucher herausfordernder, ist es monetär eine andere Hausnummer. Du kannst nur begrenzt viele Menschen auch bedienen in dem Moment, weil du ja selber auch nur begrenzt abwesend sein kannst. Das wäre jetzt erstmal so die Frage, in welche Richtung es da gehen soll. Und das würde ja ein Stück weit auch das Profil schärfen. Ne? Geht es jetzt eher darum, sowas wie ergänzende, wohltuende Dinge anzubieten? Oder geht es jetzt eher darum, eine Expertise aufzumachen im Sinne von, ich habe hier jetzt so und so viele Leute durch ihre Therapien begleitet. Ich möchte gerne mal mit dem fachlichen Publikum darüber diskutieren, welche Art von Therapien sinnvoll sind, weil ich die Erfahrung XY gemacht habe. Ich möchte vielleicht auch aufs Panel im Gesundheitsministerium oder wenn die nächste Krankenkassendebatte ansteht oder was es auch ist. Das wären jetzt erstmal so die Rückfragen, die ich Mala in dem Moment stellen würde, zu sagen, wohin geht's denn?
Ja, du hast was Spannendes gemacht. Danke dafür. Du hast am Anfang dich erstmal ums Angebot oder Geschäftsmodell gedreht. Das fand ich sehr spannend. Also zu sagen, du hast es als Profil bezeichnet, Profil schärfen. Zu sehen, ja, es geht ja bei ihr vielleicht auch um die Frage, willst du deine Angebotspalette verändern, also in Form von Retreats oder Workshops? Fand ich total spannend, dass man von der Seite reinsteigt und sagt, ja, aber schau mal, also du bist jetzt gerade im 1:1, du hast deine Praxis. Heißt Online-Welt jetzt für dich, dass du zum Beispiel digitale Produkte hast oder deine Produkte auch verändern willst? Oder, und dann hast du den zweiten Teil aufgemacht, und das fand ich auch sehr spannend, ist zu sagen, willst du dir gerade eine Bühne für etwas nehmen? Na, also eine Bühne dafür, in den Austausch zu gehen, vielleicht Themen aufzumachen, die du beobachtet hast in den letzten Jahren, dich gegebenenfalls darüber als Fachperson zu positionieren. Und das fand ich gerade spannend zu sagen, du kannst deine Personal Brand dafür benutzen oder generell auch aufbauen in Kombination mit deinen Angeboten. Aber es kann auch, wie zum Beispiel bei Mala in der zweiten Geschichte, erstmal darum gehen, ich bin wirtschaftlich, ich mache Umsatz, aber ich will jetzt eine Stimme da draußen haben. Na, also ich habe hier was zu sagen, ich habe hier was beobachtet. In meiner Therapie, vielleicht hat sich bei ihr eine neue Methodik aufgemacht und das soll einen Platz bekommen da draußen. Und das finde ich nochmal spannend, auch als Intention und wieder, um den Bogen zurückzuschlagen, worüber will ich vielleicht gerade die ganze Zeit reden? Ne? Also was will ich erzählen? Dient dieses Erzählen, dass ich umsatzstärker werde, wirtschaftlicher, oder dem Erzählen auch einfach, dass ich vielleicht mich größer mache in meinem Markt noch zusätzlich?
Richtig. Und je nachdem ist ja die Positionierung in Richtung Expertise, in Richtung fachliche Debatten, in welchen Medien und Kanälen auch immer, ist möglicherweise ja auch eine, die das Umsatzfenster eher ein bisschen eingrenzt, weil es vielleicht zum einen höhere Stundensätze rechtfertigt, aber zum anderen auch die potenzielle Zielgruppe der Lieschen Müllers, die da anrufen würden, eher ein bisschen einschränkt, weil es vielleicht sogar ein Stück abschreckend wirkt. Vielleicht ist es für den einen oder anderen auch genau richtig und sie kommen auch deshalb über weite Strecken, weil sie merken, hoppla, genau das ist der Ansatz, den ich hier, was weiß ich, lokal oder standardmäßig oder wie auch immer nicht kriege. Auf der anderen Seite macht es diese Zugänglichkeit kleiner und ein Stück weit sicherlich auch das Zeitfenster, das mir überhaupt für Therapie zur Verfügung steht. Wenn ich auf Panels rumturne, kann ich nicht gleichzeitig therapieren. Das funktioniert halt nicht. Und das andere wäre eben wieder eher von der Wirtschaftlichkeit ausgedacht. Wie kriege ich es hin, noch mehr Menschen die Schwelle noch weiter runterzumachen, die Hürde, dass sie Geld ausgeben bei mir, noch weiter abzusenken? Das ist auch von der Seite aus, sind das einfach zwei Fragestellungen, die Maler ja möglicherweise im Erstgespräch ganz unterschiedlich beantworten würde.
Ja, und sich vielleicht auch gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht hat. Weil auch da wieder die Frage ist, woher kommt denn dieses Bedürfnis, zum Beispiel die jetzige Situation zu verändern? Und ich finde das immer sehr spannend auch in unserer Arbeit generell. Wir überschneiden uns ja sehr stark bei unseren Themen auch. Erstmal zu hinterfragen, ja, warum willst du diesen Wandel gerade antipsen? Also warum ist das gerade so wichtig? Geht es jetzt um Wirtschaftlichkeit? Und dann ist da ja auch ein ganz anderer Druck dahinter, wenn es um Wirtschaftlichkeit geht. Also eine Personal Brand werden zu müssen, oder vielleicht ist sie das ja auch schon in ihrem Dorf, nehmen wir jetzt mal Dorf einfach, oder Bezirk, aber wenn sie es nicht ist und da jetzt in die Online-Welt und da plötzlich eine Personal Brand werden will, dann finde ich das ganz ein großer Druck auch, der da auf sie dann ausgeübt wird und der da draußen ja auch oft erzählt wird. Ne? Du musst was sein, um was verkaufen zu können.
Ja, letzten Endes musst du das sein, aber nur für ausreichend viele Personen, was das Ganze ja total wieder einschränkt. Ne? Wenn mich 5 Leute satt machen, das ist auch fein. Dann muss ich nur 5 Leute beeindrucken und nicht 500.000. Das ist schon nochmal ein ganz schöner Unterschied. Und ich beobachte auch, möglicherweise hast du da eine ähnliche Erfahrung auch wiederum gemacht, weil du ja auch viel mit Menschen zu tun hast, die gar nicht so riesige Unternehmen vor sich hertreiben. Die sind schon auch wertgeschätzt von ihren Kunden, aber es sind halt einfach in Summe nicht so super, super viele Kunden, sondern es ist einfach ein Kreis, der ausreicht, der genügt, um dass diese Personen ihre Kühlschränke voll genug kriegen. Und dann müssen die gar nicht so super laut werden. Da sind wir jetzt wieder bei unseren Illustratorinnen, denen das ja auch gar nicht unbedingt liegt. Aber die sich dann einfach einen Namen gemacht haben, was ja wahrscheinlich die alte Bezeichnung für Personal Brand ist.
Ich liebe es, dass wir es gerade so schaffen, ganzheitlich darauf zu schauen, weil ich das so wichtig finde, weil wir sind trotzdem, es ja eigentlich in Klammern nur um Personal Brand geht, extrem in die Wirtschaftlichkeit heute auch reingegangen. Ne, also zu sagen, was ist eigentlich genug für dich, finde ich super wichtig. Weil wenn diese Zahl im Kopf nicht da ist, was brauche ich eigentlich zum Leben oder was heißt wirtschaftlich für mich und was heißt vielleicht auch mehr als wirtschaftlich für mich, dann ist das ja immer ein Streben in die Unendlichkeit.
Richtig.
Und dann haben wir eben diese Vergleichssummen wie, naja, wenn ich 1 Million Follower habe, dann werde ich wahrscheinlich wirtschaftlich stark sein. Dass das am Ende Trugschluss ist, ist, was viele viel zu spät erst merken.
Ja, und es ist auch ein Thema von Zeit falsch allokieren. Wenn ich mich auf den Weg mache, 1 Million Follower zu generieren, was ja organisch heutzutage schon schwer genug ist, dann bin ich so viel Zeit damit beschäftigt, diese Kanäle zu bespielen, dass mir eigentlich für mein Kernbusiness schon gar nichts mehr überbleibt. Und dann stellt sich doch einfach die Frage nach der Sinnhaftigkeit.
Das heißt, es geht auch darum, sich zu fragen, wenn ich eine Personal Brand bin, was auch immer, und PR mache, in Form, also PRs in sich zeigen, wie viel muss ich davon wirklich tun, um Summe X zu, oder um noch Zeit für meine eigentliche Arbeit zu haben? Und habe ich mir darüber auch wirklich mal Gedanken gemacht im vielleicht Vergleich, so prozentualen Vergleich im Alltag, ne, so und worauf lege ich vielleicht auch gerade den Fokus? Vielleicht will ich auch einen Wandel anstreben, also was auch immer, das nächste Level erreichen und schraube die Kunden eben runter und sage dann, gut, dann gehe ich jetzt aber mehr in zum Beispiel in Reichweitenaufbau, weil mein Ziel ist es, Produkt XYZ irgendwann nach draußen zu bringen. Und auch da sind wir wieder bei der Therapeutin Mala. Wenn die den Wunsch hat, einen Retreat anzubieten, muss sie es schaffen, auf einmal 12 Personen gegebenenfalls zu generieren, die mit ihr an irgendeinen Ort fahren.
Richtig.
Ne? Und also sich dessen auch mal bewusster zu werden und sich wirklich mit Zahlen zu beschäftigen, was das eigentlich auch in der Umsetzung dann bedeutet. Weil was muss ich tun, um 12 Menschen zu überzeugen, mit mir auf die Reise zu gehen? Und habe ich vielleicht auch schon, ja, vielleicht hier eine Reichweite aufgebaut? Ich habe eine Yogalehrerin kennengelernt, das war auch total spannend. Die hat, also in der Yoga-Welt ist das eh alles nochmal ein bisschen anders. Die sammeln häufig E-Mail-Adressen, während sie Live-Yoga geben irgendwo vor Ort. Und die hat eben in einem Ferienort in Deutschland sehr viel Yoga gegeben. Und durch diese 3, 4, 5 Jahre Yoga dort geben, hatte sie am Ende eine super lange Adressliste und konnte dann anfangen mit Retreats. Aber das wäre an Tag 1 gar nicht möglich gewesen.
Genau.
Und die ist halt wirklich aus der Offline-Welt in die Online-Welt gegangen.
Konsistenz, kleine Schritte.
Ohne, dass sie
Personal Brand verändert. Ja. Erlebbar bleiben für die Fans. Ja. Es ist ja auch ein Stück weit eine Wachstumsgeschichte. Sie hat ja nicht nur proaktiv ihre Personal Brand verändert, sondern sie ist ja mit ihren quasi Fans, ich nenne es jetzt einfach mal Fans, vielleicht würden die sich anders bezeichnen, dann dürfen die es gerne tun. Sie ist ja letzten Endes mit ihren Fans gegangen, die ja, wenn du Ferienort sagst, möglicherweise deutschlandweit auch verteilt sind. Und dann zu sagen, hey, ihr findet das toll, wie ich Yoga mache, ihr könnt das weiter erleben, ihr müsstet nur das Retreat dafür buchen. Und ansonsten bin ich, was weiß ich, vielleicht auf YouTube für euch erreichbar und es gibt ja irgendwie einen Kanal und ihr könnt einmal in der Woche, I don't know, mit mir Yoga machen oder gegen die geringe Zahlung irgendeines Beitrags auf ein PayPal-Konto auch eine Live-Yoga-Session bei mir buchen oder eine Gruppensession oder was sie vielleicht dann auch anbieten mag. Da gibt es ja durchaus Möglichkeiten, aber da bietet uns ja der Online-Kanal auch eine Möglichkeit, diese Erlebbarkeit beizubehalten, obwohl man ja gar nicht am gleichen Ort ist und dann die Leute auf ihren Yogamatten daheim zu haben und ein Stück weit mitzugehen mit denen dahin, wo sie dann zu Hause eben wieder sind und trotzdem ihre Yogastunden behalten wollen. Das ist letzten Endes, finde ich, ein passendes Beispiel für so eine Entwicklung, wie wir ja vorhin gesagt haben, eine Personal Brand muss nicht immer gleich bleiben, die ist nicht statisch, sondern die hat eine Dynamik.
Ja, und letztendlich brauchte sie keinen starken Instagram-Kanal. Also sie ist dann in den Online-Verkauf, ich sag mal Online-Verkauf gegangen, weil sie es dann über Newsletter getan hat. Aber die hatte an sich dann eine Liste von 200 Menschen und die waren so nah an ihr dran. Fans passt in dem Fall ja ganz gut in der Definition, weil die eben sich dann ziemlich schnell entschieden haben, ah cool, die kenne ich, mit der habe ich schon Yoga in meinem Lieblingsort gemacht, wo ich immer Urlaub mache. Dann gehe ich auf jeden Fall zu dem Retreat nach Spanien oder Portugal mit. Und das ist ja eine ganz andere Bindung in dem Moment auch. Und das finde ich total spannend, weil es am Ende nicht 1.000 Follower oder 5.000, 15.000 Follower auf Instagram brauchte. Die hat sie sich erst danach aufgebaut. Also dann ist sie eigentlich in das Online-Business wirklich reingestiegen. Und vorher hat sie, ich sag mal, es war kein Online-Business, sondern einfach ihren Verkauf digitalisiert. Also das ist es ja am Ende eigentlich. Und da eben zu schauen, wo habe ich da eigentlich Möglichkeiten? Und das kann dann sich ja auch die Maler tun.
Genau.
die ja auch für den Start, ich sag mal, die ist jetzt in einem kleineren Ort und hat aber auch mal das Bedürfnis, vielleicht irgendwas zu sagen, könnte sie ja auch rein theoretisch erstmal kleiner anfangen in ihrer Umgebung und im Stadtmagazin erscheinen. Also um mal den alten PR-Weg zu betrachten. Oder dann halt eben direkt an Konferenzen zu gehen. Ja.
Da gibt es ja auch, also das unterschätzt man ja manchmal, aber es gibt ja auch gerade in kleineren Strukturen, ob man jetzt über die örtliche IHK nachdenkt oder ob man noch kleiner denkt und sagt, ja, da gibt es aber doch auch Landfrauen oder irgendwie derartige Volkshochschulen, wo man einfach Plattformen findet, wo man sich positionieren kann, die auch immer mal dankbar sind für Input. Auch da wieder, ja, das braucht Zeit, weil die nächste Veranstaltung ist dann natürlich nicht morgen früh um 11, wie wir das vielleicht gerne hätten in unserer Begeisterung, sondern die ist vielleicht erst in 3 Monaten oder in 4 Monaten. Aber das heißt ja nicht, dass man da nicht reinkommt. Und das heißt auch nicht, dass die Chance deshalb schlechter ist. Sie folgt nur einfach einer eigenen Zeitlogik. Und mit dem Konsistenzgedanken kommt man da ja durchaus schon an. Und wenn das ist, was Maler sich vorstellt, dann ist das sicherlich richtig. Und wenn Maler sich aber eher vorstellt, was weiß ich, mit dem örtlichen Bürgermeister über die Betreuungssituation in Schulen und die entsprechenden therapeutischen Möglichkeiten oder Unmöglichkeiten zu sprechen, hat Maler einen anderen Weg, mit dem sie an den Tisch muss. Und letzten Endes geht es ja darum, dass sie die passenden Tische identifiziert und die passenden Menschen.
Und es klingt so banal, aber am Ende ist es zu identifizieren in Form von Recherche. Also es ist halt total spannend, ne, dass diese ganz simplen Sachen, wie sich wirklich hinzusetzen und zu recherchieren oder zu telefonieren oder rumzulaufen, super, super wichtig sind. Ich habe letztens mit einer Person aus meinem Bekanntenkreis gesprochen, die in den 90ern ein Restaurant eröffnet hat. Und ich hatte, in meiner Erinnerung war das so, dass die einfach ein Restaurant eröffnet haben. Und sie hat mir aber berichtet, dass sie davor 3 Jahre Recherche gemacht haben, weil sie selbst gar nicht aus der unternehmerischen Gastronomie kam, also da drin gearbeitet hat, aber nie wusste, was das unternehmerisch bedeutet. Und sie hat 3 Jahre lang mit anderen Gastronominnen gesprochen und dort eben Wissen angesammelt und auch ihre Bühnen entdeckt und auch Kooperationspartner, um dann am Ende wirklich den Schritt des eigenen Restaurants zu gehen. Und das finde ich total spannend, halt wirklich zu sehen, es gibt halt eine Forschungsphase. Und die gibt es immer. Die muss es nicht am Anfang geben. Das ist jetzt sehr hintereinander gedacht. Ich bin nicht sicher, ob man es heute noch so hintereinander machen kann. Ich denke, es muss sehr viel parallel passieren, dass wir Zeit einräumen müssen, um an unserem Business zu arbeiten und dort eben Recherche zu betreiben und Orte zu identifizieren, die vielleicht in Zukunft für uns wichtig sein könnten oder Personen.
Genau, das darf auf jeden Fall nicht aufhören mit Gründung. Du hast es gerade linear gesagt. Ich denke, wenn du das fast learn, I don't know, gibt es gerade so ein geflügeltes englisches Wort darüber, dass man früh gründen soll, damit man schnell aus Fehlern lernt. Dann muss man aber auch einberechnen, dass auch diese Fehler Geld kosten, was man in der Gründungsphase einfach parat haben muss, ob es jetzt da ist oder nicht da ist. Oder wenn man sich einfach dieses mögliche Scheitern des ersten Weges oder das mögliche Umlenken auf einen besseren Weg, so oder so muss das ja dann einkalkuliert sein. Und in der Gastronomie ist das vielleicht ein bisschen schwieriger, weil wir mehr über physische Dinge reden, die diesen Weg begleiten, als wenn wir jetzt zum Beispiel ein Online-Business launchen oder eine App launchen, wo wir eine Funktion, was weiß ich, nachprogrammieren und dann sind es halt nochmal 3 Programmiertage, über die wir uns vielleicht im Budget ärgern. Das ist aber ein anderes Ding, als wenn ich den falschen Standort gewählt hätte oder die falsche Speisekarte mit den falschen Leuten zusammenbringe. Denn bis ich das jeweils entdeckt habe, habe ich ja schon mal anders investiert als in meine Programmierung oder in meine Online, wie auch immer, Kanäle oder was es halt vielleicht auch ist, was ich da aufbaue. Und die gerade auch zum Beispiel Gastro, diese Sichtbarkeit, die ich für mein gefailtes Modell dann aber schon mal aufgebaut hatte, die wieder umzuframen und zu sagen, hey, nee, wir haben jetzt aber eine Speisekarte, die passt zu euch. Das muss man ja auch erstmal wieder in die Köpfe kriegen. Dann muss man den Mut in die Leute kriegen, es nochmal auszuprobieren, weil es ja beim ersten Mal vielleicht schon nicht den Erwartungen entsprochen hat. Da, finde ich, kriegt Sichtbarkeit nochmal ein anderes Gewicht. Und auch das Thema Publikum und Zuhören und gehört werden und, ne?
Oh ja.
Man plant ja seinen schönen Abend schon gerne so, dass er auch schön wird. Und wenn man die Befürchtung hat, es wird nicht schön, weil es das beim letzten Mal vielleicht nicht war, plant man vielleicht anders.
Da sagst du noch was Wichtiges, was dazwischen den Zeilen für mich auch steckt, ist, was ich in der Gastro sehe, ist, dass dort sich eine gewisse Zeit eingeräumt wird für Fehler. Also dieses, es ist okay, wenn es 5 Jahre dauert oder es ist okay, wenn es 10 Jahre dauert. Also meine Bekannte hat mir berichtet, dass sie am Ende nach 10 Jahren für sich stabil war. So, ne? Und da aus ihren Fehlern und auch Wachstum, und dann sind auch mehr Restaurants dazugekommen, ne? Also es gab dann auch einen starken Wachstum, aber der kam so nach 10 Jahren dann. Und das sind ja, wie du auch meintest, diese ganzen Fehler, die gemacht werden müssen, auch teilweise die Nachbarschaft, die da nicht mitgemacht hat und so, ne? Da machen sich ja auch so Feinde auf plötzlich. Das ist, wie du sagst, was ganz anderes. Und trotzdem sehen wir daran, dass es eben Dinge lange brauchen, Zeit brauchen. Und das ist in der Online-Welt und überhaupt generell bei der digitalen Dienstleistung, die wir heutzutage haben, manchmal irreführend, weil es sich so anfühlt wie, ah ja, okay, mein Produkt ist jetzt gefloppt, wird gar nicht mehr funktionieren, lass ich liegen, ich bin nicht gut genug, ich gehe weg,
bam, ne, so, lass mich wieder anstellen. Was übrigens voll okay ist, ne? Also sich wieder anstellen zu lassen, darum geht es nicht. Sondern was ja die Anstrengung ist, ist herauszufinden, welcher kleine Teil lag jetzt eigentlich daran, dass es vielleicht gefloppt ist.
Ja,
so, genau. Und wie lange brauche ich vielleicht, um das herauszufinden oder zu identifizieren? Und das dann nochmal zu tun und sich dann die Blöße zu geben und zu sagen, ah Leute, hier kommt übrigens das Produkt nochmal, ich habe jetzt die Kategorie geändert oder ich habe die Ansprache verändert oder ne, so fühlt sich ja dann auch nochmal schwieriger an. Gut, nicht vielleicht schwieriger als jetzt eine komplette Speisekarte zu ändern, aber ich finde, bei einem Restaurant hat das irgendwie, es gehört es zum natürlichen Verlauf dazu, weil wir es gelernt haben, weil es eines der ältesten Gewerbe ist, die existieren und dadurch ist es irgendwie auch normal, dass es eine Bewegung gibt bei, also eine Veränderungsbewegung bei Restaurants. Und diese Welt, in der wir, in dieser digitalen Welt, dieser etwas neueren digitalen Welt, in der wir jetzt gerade sind, die ist ja noch nicht alt. Und die Leute verlangen von sich, dass wir generell so schnell im Online-Business erfolgreich sind, wo ich sage, ja, aber von wem lernen wir denn? Von den Leuten, die selber erst ganz, ganz frisch dabei sind. Und mit frisch meine ich seit 10, 15 Jahren. Weil länger als 20 Jahre existiert das Ganze noch gar nicht. Und es ist kein altes Gewerbe. Und das finde ich total wichtig, nochmal zu verstehen, dass wir alle noch in den Babyschuhen stecken. Und dass wir auch durch die zum Beispiel gerade Marktveränderung und Wirtschaftskrise ja erst recht gerade einen auf den Deckel kriegen, weil das ja alles so vulnerabel ist, weil sich alles noch bewegt und verändert und auch gut ist, dass es so flexibel ist. Oder KI jetzt plötzlich reinkommt und alle nochmal durcheinander bringt. So.
Das zeigt uns aber auch, dass es eigentlich nicht sowas mehr gibt wie Erfahrung als Expertise-Merkmal. Erfahrung als Wert definitiv. Auch so diese, wie wir beide das jetzt gerade schon austauschen, diese Ruhe zu haben, ja, lass das mal laufen erst eine Weile, das braucht seine Zeit, das haben wir ja gelernt, das wussten wir ja nicht an Tag 1, irgendwann waren wir ja wahrscheinlich mal genauso stürmisch. Oder sind es vielleicht bei bestimmten Themen immer noch. Und auf der anderen Seite aber dieses Hinterfragen und dieses, da gibt es doch bestimmt ein Tool für und ja, habe ich auch noch nie benutzt, können wir auch alle noch nicht benutzen, damals gibt es erst seit vorgestern. Das trifft gerade so aufeinander. Das trifft hart aufeinander, wenn es um diese ganzen Gen-Z-Debatten geht, die ich übrigens gar nicht ausstehen kann, weil das in meinem Kopf die Expertise der Menschen, die einfach ausprobieren und damit erfolgreich sind, komplett negiert. Und auf der anderen Seite haben wir halt die Leute, die sagen, ja, lass mal laufen. Finanzkrisen hatten wir schon ein paar Mal. Das wird schon, irgendwie wird es schon wieder werden. Und das ist gerade so ein ganz spannender Kontrast da draußen.
Mhm. So eine gewisse Form von Krisenresistenz erstmal sich antrainieren auch, ne? Also, und da sind wir wieder bei diesem Ausprobieren-Thema oder Forschen, zu sagen, das gehört einfach dazu und es klingt so banal, aber es sind am Ende diese, obwohl Forschen ja nicht langweilig ist, aber es klingt so nach einem, oh Gott, ja, aber ich muss aber auch sagen, ich bin da auch manchmal sehr ungeduldig, wenn es ums Forschen geht. Und trotzdem mir dann zu sagen, das gehört eben dazu, ne, dieser forschende Teil, der immer wieder damit reinkommt. Und ich glaube, ich sehe es auch gerade noch mal ein bisschen klarer in meinem Kopf, dass es oft fühlt sich ja an, als wäre es die Anfangsphase. Also nicht mal von der Gründung, sagen wir von einem neuen Produkt, ne, zu sagen, okay, ich forsche am Ende, mache das Produkt, dann wird es gecheckt, gibt es ein Review, macht das Sinn und dann wird es entweder weitergeführt oder nicht. Aber wahrscheinlich ist es eher so, dass zwischendurch noch geforscht werden muss. Also zwischendurch muss es Phasen geben und herauszufinden, woran lag es denn jetzt eigentlich? Ich mache mal einen Turn zurück, nochmal zu unserem Ausgangsbild. Abschließend, bist du denn der Meinung, dass jede selbstständige Person eine Personal Brand sein muss?
Ich würde behaupten, jede selbstständige Person ist eine Personal Brand. Und die Frage ist eher, wie bewusst arbeitet man damit? Also wie viel Sichtbarkeit gibt man sich? Wie konsistent ist man auch in dem, was man erzählt, den verschiedenen Menschen, mit denen man zu tun hat? Und wie wahrnehmbar ist man demnach auch als Personal Brand? Wenn ich jedem Kunden was anderes erzähle, stehe ich irgendwann für gar nichts mehr. Dann reden zwei Leute über mich und haben keine Ahnung, dass wir von derselben Person sprechen. Und wenn ich aber die Illustratorin bin, die seit 30 Jahren arbeitet und die von Personal Brand vor 30 Jahren natürlich noch nichts gehört hat, weil wir den Begriff damals noch nicht benutzt haben, die aber konsistent von den gleichen Menschen gebucht wird, weil die ihre Arbeit mögen, ist sie eine Personal Brand. Sie nennt es nur nicht so. Und ich denke eher, wir haben heutzutage die Möglichkeit, damit bewusst umzugehen und unsere Personal Brand auch sichtbar zu machen Und schon in der Art, wie wir es sichtbar machen, wird ja ein Stück weit deutlich, was uns wichtig ist. Ne? Wie häufig, wie laut, wie grell, bunt oder schlicht, nur Buchstaben oder auf jeden Fall Text mit Bild oder immer nur Karussells oder was auch immer wir dann vielleicht über uns posten, um mal bei den Social Media zu bleiben. Das sagt ja an sich schon was über uns und das gibt auch unserem Gegenüber in seiner Rolle als möglichem Kooperationspartner, Kunden, wie auch immer, direkt einen Eindruck, möchte ich mit der Person arbeiten. Und wir haben heute die Möglichkeit, leichter verschiedene Kanäle zu bespielen und dadurch mehr Reichweite zu generieren, als wenn wir quasi nur darauf warten, Kunden in Akquise-Situationen kennenzulernen. Insofern hat sich das Spektrum verbreitert, aber die Personal Brand an sich ist jetzt nichts, was im Jahr 2025 plötzlich erfunden wurde.
Ja, schön. Als Fachbegriff auf jeden Fall gerade sehr prominent da draußen.
Genau. Ja, das definitiv.
Aber, aber generell auch etwas sehr Altes. Spannend, sehr schön. Ich würde gerne, weil du sagst, ich habe da gar nichts mehr zu ergänzen. Ich finde es super, was du gesagt hast. Ich würde gerne die Session, ist es ja nicht, die Folge, mit einem Satz beenden, den du gerne, den du beendest. Also ich beginne den Satz und du guckst einfach mal, was da kommt. Wenn da erstmal nichts kommt, ist das auch vollkommen in Ordnung, weil es Experiment hier und mal schauen. Es ist ja auch immer ein bisschen schwierig, alles so on point dann zu sein. Du kannst den Satz auch so lang ausformulieren, wie du möchtest. Mal schauen, was da bei dir kommt. Der Satz ist eigentlich, sind zwei Sätze. Erst ist es ein Punkt, dann ist es offen. Ich fange mal an. Die Personal Brand ist kein Ergebnis. Die Personal Brand ist
ein Prozess, eine Entwicklung, die man als Person durchläuft im Rahmen seiner Karriere und seiner Erfahrung. Ob ich sie laut oder leise spiele, sie wird trotzdem wertvoller mit dem, was ich jeweils hinzufüge und damit auch bereichernder für alle Leute, denen ich damit begegne.
Toll, dann lassen wir das einfach mal so stehen für heute, würde ich sagen.
Machen wir.
Großartig. Vielen Dank für deinen Besuch.
Ja, danke dir. Ich freue mich schon sehr auf unser Ergebnis.
Ich glaube, das Wichtigste aus dieser Folge ist eigentlich, dass wir Personal Brand oft viel größer denken, als sie im Alltag tatsächlich entsteht. Wir sprechen da draußen ganz schnell über Reichweite, Sichtbarkeit und Bühnen. Aber eigentlich haben wir uns heute auf was viel Kleineres konzentriert, was im Denkprozess meistens aber doch dann sehr anstrengend ist. Das heißt, woran erinnern sich Menschen bei dir? Oder wofür kommen sie immer wieder zurück? Und was verbinden andere irgendwann automatisch mit deiner Arbeit? Und ich fand es besonders spannend, dass wir immer wieder bei dem Thema Wirtschaftlichkeit gelandet sind. Denn das ist ja auch wichtig, also das wirklich im Ganzen zu betrachten. Und ich beobachte, dass da draußen viel immer getrennt betrachtet wird. Also zu überlegen, was bedeutet Sichtbarkeit eigentlich gerade für dieses Business, was ich führe? Weil Sichtbarkeit nicht automatisch bedeutet, dass ein Business erfolgreich ist und Reichweite auch nicht automatisch Umsatz bedeutet. Was ich beobachte, ist, dass viele versuchen, direkt eine Personal Brand aufzubauen, ohne wirklich zu wissen, wofür sie überhaupt stehen und welche Form von Geschäftsmodell sie eigentlich führen. Und vielleicht dürfen wir uns deshalb viel öfter fragen, wie viel Sichtbarkeit brauche ich eigentlich wirklich für dieses Business, was ich hier gerade führe? Weil nicht jede Selbstständigkeit darauf aufgebaut sein muss, die lauteste Person im Raum zu werden. Und manchmal reicht es auch für die richtigen und wenigen Menschen klar und wiedererkennbar zu sein. Aber auch diese Zahl, das heißt die wenigen Menschen, müssen klar definiert werden. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer riesig darüber, wenn du ihn bewertest auf Spotify und Apple Podcast. Und natürlich kannst du diese Folge auch an jedem weiterschicken, der gerade versucht herauszufinden, wie sichtbar man eigentlich wirklich sein muss. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin, viel Spaß in deinem Business.